My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Weihnachtsandacht der ersten Präsidentschaft. Wir sind dankbar, dass wir zusammenkommen können, um der Geburt des Lebens und der Mission unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu gedenken. Präsident Thomas S. Monson, der heute Abend den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir wünschen Ihnen allen und auch denjenigen, die diese Andacht zu einem späteren Zeitpunkt ansehen, von Herzen frohe Weihnachten. Wir begrüßen die erste Präsidentschaft, Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel sowie weitere Generalautoritäten und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen, die heute Abend bei uns sind. Für die Musik bei dieser Andacht sorgen der Tabernakelchor und das Orchester am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy. Die Orgel spielt Clay Christensen. Der Chor beginnt diese Versammlung mit dem Singen des Liedes »Freudig, o Welt«. Danach spricht Bruder David L. Beck, der Präsident der jungen Männer, das Anfangsgebet. Im Anschluss daran erfreut uns der Chor mit dem Lied »The First Noel«.
Unser Vater im Himmel, wir kommen im Gebet zu dir und sagen dir, wie lieb wir dich haben und wie dankbar wir dir für unsere reichen Segnungen sind. Wir danken dir für diese Zeit, in der wir der Geburt deines geliebten Sohnes gedenken und sie feiern dürfen. in der wir dir näher kommen können und auch einander, indem wir einander Gutes tun und Dank erweisen. In der wir unseren Zehnten und die übrigen Spenden durchsehen und hoffen, dass du unser Opfer gutheißt. Wir sind dankbar für diese Andacht und für die Gelegenheit, inspirierte Botschaften von der ersten Präsidentschaft der Kirche zu hören und die schöne Musik des Tabernakelchors und des Orchesters am Tempelplatz zu genießen. Wir beten, dass du jeden von ihnen segnen mögest und ihre Familie und dass du ihre Familie heiligen mögest wegen ihrer guten Taten. Wir danken dir, lieber Vater, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn hingabst, so dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Wir beten nun darum, dass wir in Herz und Sinn offen sein mögen für den tröstenden Einfluss des Heiligen Geistes. Wir beten, dass wir inspiriert werden mögen, die Worte deiner Diener zu befolgen, die von ganzem Herzen danach streben, den heiligen Namen deines Sohnes auf sich zu nehmen, die besondere Zeugen für seinen Namen in aller Welt sind. Hilf uns, Vater, unseren Heiland zu erkennen, ihm zu danken und ihn zu lieben. Stärke uns, damit wir ihm treu folgen. Das erbitten wir demütig in seinem heiligen Namen, Jesus Christus. Amen.
Thank you for this beautiful
Vielen Dank für diese schöne Musik. Präsident Monson hat mich gebeten, heute als Erster zu Ihnen zu sprechen. Nach meinen Worten haben wir die Freude, von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Was für eine wunderbare, freudige Zeit im Jahr dies doch ist. Ich freue mich immer darauf, am ersten Sonntag im Dezember hier zu sein, wo wir die Gelegenheit haben, schöner Musik zu lauschen und Botschaften zu hören, die eine weitere gesegnete Weihnachtszeit einleiten. Und wieder freuen wir uns, von Gottes Propheten, unserem lieben Präsident Monson, zu hören. Weihnachten ist für mich immer eine besondere Zeit gewesen. Als ich noch sehr klein war, lebte ich in der Tschechoslowakei und die umfangreichen, jahrhundertealten Weihnachtstraditionen waren überall präsent. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, blicke ich immer noch sehr gerne auf diese Zeit zurück, die in mir ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Freude weckt. In einem Jahr, da war ich vielleicht 4 Jahre alt, war ich in dem Raum, in dem unser Weihnachtsbaum stand. Der Baum war mit schönen, glänzenden Sachen geschmückt. Silberlametta hing über den Zweigen und fing das Licht echter Wachskerzen ein, die überall um mich herum flackerten. Daneben befand sich ein Fenster, das auf die Straße hinausging. Die Vorhänge schimmerten im Licht und verliehen dem Bild zusätzlich etwas Geheimnisvolles. An diesem Tag machte ich 2 folgenschwere Entdeckungen. Erstens entdeckte ich, wenn ich eine angezündete Wachskerze hinter die Gardine hielt, schimmerte das Licht schön durch den zarten Stoff und verwandelte ihn in etwas Erhabenes, Faszinierendes. Zweitens entdeckte ich, dass Vorhänge schnell brennen. Wie Sie sich bestimmt vorstellen können, erfasste die Flamme von der Kerze den Vorhangstoff. Das Feuer breitete sich schnell aus, sodass auch die Wände und die Decke unserer Wohnung gefährdet waren. Ich schrie vor Entsetzen. Meine Eltern kamen von dem anderen Raum angerannt, rissen schnell die Vorhänge herunter, traten das Feuer aus und verhinderten somit eine schreckliche Tragödie. Als die Gefahr vorüber war, lagen die verkohlten Überreste unserer einst so schönen Gardinen auf dem Boden. Das jetzt nackte Fenster ragte kalt und anklagend hinter mir auf. Und ich stand eingeschüchtert und ohne Erklärung und Entschuldigung vor Vater und Mutter. Ich wusste mit der ganzen Gewissheit eines 4-jährigen Jungen, dass ich Weihnachten ruiniert hatte. Seit diesem schicksalhaften Tag sind fast 7 Jahrzehnte vergangen. Und infolge meiner nur einmaligen Betätigung als Brandstifter habe ich ein paar wichtige Lektionen gelernt. Erstens, spiel nie mit dem Feuer. Eine wichtige Botschaft mit Schlussfolgerungen im buchstäblichen und übertragenen Sinne für jeden, nicht nur für Kinder. Zweitens, obwohl ich beinahe unsere Wohnung in Schutt und Asche gelegt hätte, habe ich nicht Weihnachten ruiniert. Dieses Erlebnis mit dem Feuer war natürlich sehr furchteinflößend. Ich bin sicher, meine Eltern waren schockiert und bestürzt, dass ich so etwas Törichtes getan hatte. Aber letztendlich wurde dadurch nicht die Liebe in unserer Familie verringert. Und es zerstörte auch nicht das Wunder der Weihnachtszeit. Damals wurde den deutschen Kindern oft von einer alten Tradition erzählt, nämlich, dass artige Jungen und Mädchen zu Weihnachten Geschenke und Süßigkeiten bekämen und die Unartigen bestraft würden und nur eine Rute bekämen. Fast jeder würde sagen, dass sich jemand, der die Gardinen im Wohnzimmer in Flammen hat aufgehen lassen, daneben benommen hat. Und somit hätte der Zeitpunkt meines schrecklichen Fehlers nicht schlimmer sein können. aber ich bekam keine Rute. Die Erinnerung an dieses und jedes andere Weihnachtsfest in meiner Kindheit und Jugend ist mir lieb und teuer. Die Erfahrung, dass meine Familie mich trotzdem liebte, war ein wunderbarer Segen und eine herrliche Erkenntnis. Wenn ich zurückblicke, glaube ich, dass meine Angst, Weihnachten verdorben zu haben, daher rührte, dass ich damals noch nicht ganz verstand, was Weihnachten tatsächlich ausmacht. Und ich habe festgestellt, dass es nicht nur Vierjährigen so ergeht. Manchmal scheint es, als wären unsere Bemühungen, an Weihnachten alles perfekt zu haben, wie das Spiel Jenga. Sie wissen schon, man stapelt dabei kleine Holzklötze zu einem Turm aufeinander. Um den Turm höher zu machen, muss man ein Holzklötzchen herausziehen, damit man es dann wieder oben auf die wackelige Konstruktion legen kann. Das haben Sie bestimmt schon mal gespielt. Jedes dieser kleinen Holzklötzchen ist ein Symbol für die perfekten weihnachtlichen Ereignisse, nach denen wir uns so verzweifelt sehnen. Wir haben ein Bild davon im Kopf, wie alles sein soll. Der perfekte Baum, die perfekten Lichter, die perfekten Geschenke und die perfekten Aktivitäten mit der Familie. Wir wollen vielleicht sogar einen besonderen Augenblick aus der Vergangenheit neu erstehen lassen und wir sind nicht zufrieden, wenn es nicht perfekt gelingt. Doch früher oder später passiert etwas Unerfreuliches. Die Holzklötze fallen in sich zusammen, die Vorhänge fangen Feuer, die Weihnachtsgans verbrennt, der Pullover hat die falsche Größe, beim Spielzeug fehlen die Batterien, die Kinder streiten, der Druck steigt. Und das Bilderbuch Weihnachtsfest, das wir uns vorgestellt hatten, der Zauber, den wir schaffen wollten, bricht in sich zusammen. So ist die Weihnachtszeit oft eine Zeit, in der man gestresst, besorgt, frustriert und vielleicht sogar enttäuscht ist. Aber wenn wir nur bereit sind, Herz und Sinn dem Geist der Weihnacht zu öffnen, werden wir Wunderbares um uns herum wahrnehmen, das unsere Aufmerksamkeit auf das Erhabene lenkt. Our attention to the sublime. It is usually something small. Es ist gewöhnlich etwas Kleines. Wir lesen eine Schriftstelle, wir hören ein Weihnachtslied und achten vielleicht zum ersten Mal wirklich auf den Text. Oder wir werden Zeuge eines aufrichtigen Liebesbeweises. Auf die eine oder andere Weise berührt der Geist uns das Herz und wir sehen, dass Weihnachten im Wesentlichen sehr viel mehr aushalten kann und beständiger ist als das viele Unwichtige, womit wir es nur allzu oft ausschmücken. In diesen kostbaren Augenblicken wird uns bewusst, was wir im Herzen spüren und wissen, dass es an Weihnachten wirklich um Christus geht. Weihnachten und einige der geschätzten Traditionen dieser Zeit im Jahr erinnern uns daran, dass wir, wie die Weisen aus alter Zeit, Christus suchen und ihm die kostbarsten Geschenke darbringen sollten. Ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist. Wir sollen ihm unsere Liebe schenken. Wir sollen ihm unsere Bereitschaft schenken, seinen Namen auf uns zu nehmen und auf dem Weg eines Jüngers zu gehen. Wir sollen versprechen, immer an ihn zu denken, seinem Beispiel nachzueifern und umherzuziehen und Gutes zu tun. Wir können ihm nicht das Geschenk machen, in allem perfekt zu sein, weil wir dieses Geschenk nicht machen können, zumindest jetzt noch nicht. Der Herr erwartet von uns nicht, dass wir uns verpflichten, Berge zu versetzen. Aber er verlangt von uns als Gabe, dass wir uns nach besten Kräften bemühen, uns von der Stelle zu bewegen, einen Fuß vor den anderen setzen und auf den Wegen gehen, die er bereitet und uns gezeigt hat. Und was sind die Gaben des Erlösers für diejenigen, die bereit sind, ihm diese Gaben darzubringen? Dies ist vielleicht der einseitigste Geschenkaustausch in der Geschichte des Universums. Die Gaben, die der Erlöser für uns hat, sind atemberaubend. Fangen wir mit der Unsterblichkeit an. Weil der Erlöser den Tod überwunden hat, werden alle Männer und Frauen, sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten, für immer leben. Dann die Vergebung. Auch wenn unsere Sünden rot sind wie Scharlach, können sie durch ihn weiß werden wie Schnee. Denn er ist unser Erlöser. Und schließlich das ewige Leben, die größte aller Gaben. Infolge des Sühnopfers Jesu Christi wird uns nicht nur ein Leben von unendlicher Quantität geschenkt, er bietet uns auch an, dass dieses Leben von unbeschreiblicher Qualität sein kann. Einige seiner göttlichen Gaben werden für jenen herrlichen, künftigen Tag zurückbehalten, da wir in seine Gegenwart zurückkehren. Doch er gewährt uns täglich viele Gaben und seine Gnade. Er verheißt uns, bei uns zu sein, zu uns zu kommen, wenn wir Trost brauchen, uns aufzuhelfen, wenn wir stolpern, uns, wenn nötig, zu tragen, mit uns zu trauern und sich mit uns zu freuen. Jeden Tag bietet er uns an, uns bei der Hand zu nehmen und uns zu helfen, ein gewöhnliches Leben in ein außergewöhnliche geistige Erlebnisse zu verwandeln. Natürlich brauchen wir keine Weihnachtsfeiertage oder Weihnachtstraditionen, um an Jesus Christus, unseren Erlöser, zu denken. Aber dass wir Weihnachten feiern, kann dazu beitragen, dass wir an ihn denken. Die heilige Weihnachtszeit kann eine Gelegenheit sein, uns erneut dazu zu verpflichten, das Feuer des Geistes am Leben zu erhalten und dafür zu sorgen, dass uns die Herrlichkeit des Sohnes Gottes jeden Tag des Jahres im Herzen brennt. Dies ist eine wunderbare Zeit im Jahr. Vielleicht ist sie nicht perfekt. Aber wenn Weihnachten uns das Herz auf den Erlöser ausrichten kann, können wir uns sogar auch dann freuen, wenn nicht alles perfekt ist. Brüder und Schwestern, meine lieben Freunde, mögen wir immer daran denken, auch ihm, der alles für uns gegeben hat, Geschenke zu machen. Mögen wir immer daran denken, dass sich das Universum über die Geburt dieses Kindes gefreut hat. Und mögen wir dankbar dafür sein. Und möge jede Weihnachtszeit uns daran erinnern, unsere Stimme zu erheben und unser Herz mit Freude und Dankbarkeit zu erfüllen, dass der König, der Herr, gekommen ist. Jesus Christus lebt. Es gibt ihn wirklich. Er ist unser Erlöser zu Weihnachten und jederzeit. Davon gebe ich feierlich Zeugnis. Ich lasse Ihnen einen Segen der Liebe und meine herzlichsten Wünsche für eine bedeutungsvolle Weihnachtszeit. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
I am grateful for this opportunity to celebrate with you.
Ich freue mich, mit Ihnen die Geburt Jesu Christi, des Erretters der Welt, zu feiern. Seine Geburt war ein Geschenk an uns alle. Der Apostel Johannes zitierte die Worte des Erretters, als er in bewegender Weise über dessen Geburt schrieb. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Und dann gibt der Heiland uns deutlich zu verstehen, dass wahrer Glaube dazu führt, dass wir Gottes Gebote halten. Das wiederum macht uns würdig, die Gabe ewigen Lebens zu erlangen, nämlich dass wir für immer bei Gott in himmlischem Licht leben können. Der Erlöser warnt uns, denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Dann fügt er an: Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Er lobt diejenigen, die anstatt sich voller Scham zu verstecken, lieber das Rechte wählen und im Licht wandeln. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Eines der schönsten Sinnbilder für die irdische Geburt Jesu Christi ist das Licht. Das Erscheinen des lang verheißenen Messias brachte Licht in eine finster gewordene Welt. Wir wissen aus dem wahren Bericht im Buch Mormon, dass die Propheten Gottes den Menschen schon lange gesagt hatten, dass Licht ein Zeichen der Geburt des einzig gezeugten Sohnes Gottes im Fleisch sein werde. Samuel der Lamanit prophezeite Jahre vor der Geburt Jesu: Siehe, ich gebe euch ein Zeichen, denn es kommen noch 5 Jahre, und siehe, dann kommt der Sohn Gottes, um all jene zu erlösen, die an seinen Namen glauben. Und siehe, dies will ich euch zum Zeichen für die Zeit seines Kommens geben. Denn siehe, es werden große Lichter am Himmel sein, so sehr, dass es in der Nacht vor seinem Kommen keine Finsternis geben wird, so sehr, dass es den Menschen scheinen wird, als sei es Tag. Darum wird es einen Tag und eine Nacht und einen Tag geben, als sei es ein Tag und gäbe es keine Nacht. Und dies soll euch ein Zeichen sein, denn ihr werdet erkennen, dass die Sonne aufgeht und auch, dass sie untergeht. Darum wird man mit Gewissheit wissen, dass es 2 Tage und eine Nacht sein werden. Doch wird die Nacht nicht finster sein, und dies wird die Nacht sein, bevor er geboren wird. Und siehe, es wird ein neuer Stern aufgehen, wie ihr einen solchen nie gesehen habt. Und auch dies wird euch ein Zeichen sein. Und siehe, dies ist nicht alles, es wird viele Zeichen und Wunder im Himmel geben. Und es wird sich begeben, ihr werdet erstaunt sein und euch verwundern, so sehr, dass ihr zur Erde fallen werdet. Und es wird sich begeben, wer auch immer an den Sohn Gottes glaubt, derjenige wird immerwährendes Leben haben. Und siehe, so hat der Herr mir durch seinen Engel geboten, dass ich kommen und euch dies sagen soll. Ja, er hat geboten, ich solle euch dies alles prophezeien. Ja, er hat zu mir gesprochen: Rufe diesem Volk zu, kehrt um und bereitet den Weg des Herrn. So wie die schönen Lichter in diesem Konferenzzentrum uns heute Abend an den wunderbaren Segen der Geburt unseres Erlösers erinnern, so tun das auch die Worte von Engeln, die Gott gesandt hat. Die Weihnachtsgeschichte ist erst vollständig erzählt, wenn man auch die Worte des Engels erwähnt, der gesandt wurde, den Weg für die Ankunft des Erretters zu bereiten. Von zentraler Bedeutung im Bericht über die Geburt Jesu Christi ist das Zeugnis der Engel, wie es von den Aposteln niedergeschrieben wurde, die Jesus berufen und ordiniert hatte. Gott sandte den Engel Gabriel zu Zacharias. Der Engel sagte ihm, dass die rechtschaffene und unfruchtbare Elisabeth Johannes den Täufer gebären werde, der für Jesus den Weg bereiten sollte. Maria erschien derselbe himmlische Bote, um sie darauf vorzubereiten, dass sie die Mutter des Sohnes Gottes, des lang erwarteten Messias werden würde. Diese beiden rechtschaffenen Frauen kannten die heiligen Schriften und glaubten an sie. Maria kannte und mochte die folgende Prophezeiung Jesajas: Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Er wird Butter und Honig essen bis zu der Zeit, in der er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Und Elisabeth wusste genau, dass der Messias einen Vorboten haben werde, der ihm den Weg bereiten würde. Der Prophet und Dichter Jesaja hatte nämlich geschrieben: Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Sowohl Elisabeth als auch Maria erwarteten voll Zuversicht, dass der Retter der Welt kommen, dass ein großer Prophet sein Wegbereiter sein werde. In ihrer tiefen Demut wurden sie jedoch durch den Geist auf ihre heilige Rolle bei den größten Ereignissen in der Geschichte der gesamten Schöpfung vorbereitet. Die erste Präsidentschaft hat genehmigt, dass in der Wüste Utahs ein Drehort errichtet wurde, wo Szenen aus dem Leben des Erretters nachgestellt und verfilmt werden konnten. Es ging bei diesen Aufnahmen darum, sich genau an den Text in den Heiligen Schriften zu halten. So wie die Heiligen Schriften, an deren Text sich diese Kurzfilme so getreulich orientieren, erscheinen ihnen diese Videos vielleicht leise und unspektakulär. Ihr Glaube aber wird zusammen mit dem Heiligen Geist jene Gefühle wachrufen, die diese weltbewegenden Ereignisse verdienen. An die 50 solcher Kurzfilme werden gerade von der Kirche zur Veröffentlichung fertig gemacht. Sie werden kostenfrei ins Internet gestellt, als Geschenk der ersten Präsidentschaft an alle. Auf der Website lds.org können Sie mehr darüber erfahren. Präsident Monson hat darum gebeten, dass wir uns heute Abend einige Szenen aus diesen Videos ansehen, damit wir das Licht und die Freude über das Erscheinen der Engel spüren können. So wie es damals war, als der Vater im Himmel uns seinen geliebten Sohn als Erlöser geschenkt hat.
Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter Frauen. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben.
Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?
Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Denn für Gott ist nichts unmöglich.
Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Mögest du stark und gesegnet sein.
Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib.
Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt.
Shalom Alechem.
Alechem, Shalom.
As you saw and heard,
it was gesehen und gehört haben, waren es Licht und Engel, die denjenigen Führung gaben, die an diesen alles überragenden Ereignissen beteiligt waren. Die Sterndeuter wurden von einem Stern zu Jesus geführt, damit sie ihn anbeten konnten. Sie öffneten ihre Schätze und gaben ihm kostbare Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie nannten ihn den König der Juden. Die Sterndeuter wurden im Traum von Gott gewarnt, sie sollten nicht zu Herodes zurückkehren, weil er dem Kind nach dem Leben trachte. Sie entschlossen sich, auf anderem Wege in ihre Heimatländer zurückzukehren. Dann erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Der Engel forderte Josef auf, er solle mit Maria und dem Christkind nach Ägypten fliehen, wo sie sicher sein würden. Der Engel sprach, dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Matthäus hielt fest, dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Der Engel erschien Josef, wie versprochen, nach dem Tod des Herodes erneut. Der Engel tat sich der heiligen Familie kund und führte sie in Sicherheit, diesmal nach Nazareth, denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist. Er wird Nazoräer genannt werden. Heute Abend denken wir an die Geburt und die ersten Lebensjahre des Erretters. Vieles können wir daraus lernen. Das meiste haben sie dadurch gelernt, dass sie zugehört und zugesehen haben. Nicht so sehr jedoch durch die Bilder und Worte, sondern durch den Geist. Sie haben Wahrheit erkannt und gefühlt. Sie haben die Liebe des Erretters und Liebe für den Erretter empfunden. Und mit Sicherheit haben sie vermehrt den Wunsch verspürt, so zu lieben, wie er geliebt hat. Sie haben gespürt, wie ihr Glaube an die Propheten gewachsen ist und an die Diener Gottes, sowohl die Engel, die er schickt, um uns aufzurichten, als auch diejenigen, die er in seinen Dienst ruft, damit sie uns führen. Mit Sicherheit haben sie größeren Glauben daran verspürt, dass Gott derselbe ist, unveränderlich über Zeit und Raum. Vielleicht haben sie auch gespürt, dass der Geist ihnen Zeugnis vom Propheten Joe Smith gibt, dessen Geburtstag in einigen Tagen herannaht. Sein unerschütterliches Zeugnis, dass der Engel Moroni, ein Prophet aus früherer Zeit, zu ihm gekommen ist, steht vollkommen in Einklang mit den Erfahrungen der Sterndeuter und denen von Zacharias, Elisabeth, Maria, der Mutter unseres Herrn, von Josef und unzähligen anderen. Wir lernen daraus aber nicht, dass uns solch wunderbare Erfahrungen zuteil werden, wann immer wir sie uns wünschen, und auch nicht, dass sie eintreten werden, wenn wir das Gefühl haben, sie dringend zu benötigen. Wir lernen daraus, Gott weiß um alles, was wir brauchen. Er liebt uns und er wacht über uns. Er hat uns einen Erretter geschenkt, seinen vollkommenen Sohn. Das Lamm ohne Fehl und Makel. Durch sein persönliches Erscheinen zusammen mit dem Sohn und durch Engel hat er die Kirche Jesu Christi in den letzten Tagen wiederhergestellt. Er hat Propheten und Apostel berufen, um uns in diesem Leben zur Sicherheit und in der künftigen Welt zu ewigem Leben zu führen. Jesus Christus wurde gekreuzigt und ist auferstanden, damit wir wieder leben können und damit wir gereinigt und von unseren Sünden gesäubert werden können und somit vorbereiten werden auf die Herrlichkeit ewigen Lebens. Dies sind Geschenke an uns und wir können sie in seinem Namen anderen Menschen anbieten, und zwar indem wir an ihn denken und von ganzem Herzen versuchen, das zu tun, was er tun würde, um so zu leben, wie er lebt. Vor vielen Jahren gab es in einem Film ein Lied, in dem es hieß, hab ein frohes kleines Weihnachtsfest. Sie können anderen ein großes und wunderbares Weihnachtsfest bereiten, wenn sie an die Geschenke denken, die Gott ihnen gemacht hat, und diese so gut sie können an ihre Mitmenschen weitergeben, so wie er es tun würde. Das ist der Geist der Weihnacht und wahren Glücks an jedem Tag. Ich bezeuge, dass Jesus der lebendige Christus ist. In seinem heiligen Namen. Amen.
Wir danken dem Tabernakelchor und dem Orchester am Tempelplatz für die schöne Musik, die uns den Geist der Weihnacht ins Herz getragen hat. Wir danken ebenso den Dirigenten und Organisten für ihre Anstrengungen und Vorbereitung, sowie allen anderen, die auf irgendeine Weise zum Gelingen dieser Andacht beigetragen haben. Wir haben nur den Vorzug, von unserem lieben Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor »Stille Nacht, heilige Nacht«. Auf ein Zeichen von Bruder Wilberg stimmen die Anwesenden dann bei der letzten Strophe mit ein. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Barbara Thompson, die zweite Ratgeberin in der FAV-Präsidentschaft. Präsident Monson.
Before I express my prepared remarks,
bevor ich meine vorbereitete Ansprache gebe, möchte ich noch ein Wort erwähnen. Jemand hat gesagt, dass dies das wichtigste Wort ist. Ich möchte Ihnen Danke sagen, die Sie sich heute Abend die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen. Ich möchte Ihnen Danke sagen, die heute zuhören. Ich möchte allen Angestellten der Kirche und den Mitarbeitern in den Büros der Generalautoritäten Danke sagen, die so hilfreich und so aufmerksam sind und hervorragende Arbeit leisten. Ich glaube wirklich, dass der Geist des Herrn heute Abend bei uns ist. Und ich möchte Ihnen von der großen Verantwortung bezeugen, Ratgeber zu berufen. Ich betete inbrünstig. Es gab viele, die hätten dienen können. Jeder wäre dazu in der Lage gewesen. Einige waren mir vertrauter als andere, aber ich wartete, bis mir der Herr im Geist mitteilte, wer an meiner Seite dienen sollte. Ihnen danke ich und allen, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Und auch Ihnen gilt mein Dank, die Sie heute Abend hier sind. Heute Abend kommen wir wieder einmal als Brüder und Schwestern zu unserer nun schon traditionellen Weihnachtsandacht zusammen. Wir sind von der himmlischen Musik und den inspirierenden Botschaften wahrhaft berührt worden. Wie schön doch die Geburt des Erlösers in dem Video dargestellt wurde. Ich habe, wie Sie sicherlich auch, in den letzten Tagen und Wochen wieder einmal mitbekommen, wie sehr Weihnachten doch Jahr für Jahr kommerzialisiert wird. Es stimmt mich traurig, dass es bei Weihnachten immer weniger um Christus geht und es sich stattdessen immer mehr um Werbung, Verkauf, Feiern und Geschenke dreht. Aber trotz allem, was Weihnachten wirklich ist, hängt von uns ab. Trotz aller Ablenkungen können wir beim Feiern dafür sorgen, dass Christus im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht. Falls noch nicht geschehen, können wir eigene Weihnachtstraditionen einführen, die uns und unserer Familie dabei helfen, den Geist der Weihnacht zu verspüren und zu erhalten. Beinahe so lang, wie ich zurückdenken kann, widme ich mich einer besonderen Weihnachtstradition. Meine Familie weiß, dass ich kurz vor Weihnachten wieder meine Lieblingsbücher darüber lese und über die erstaunlichen Worte der Autoren nachdenken werde. Das erste ist das Lukas-Evangelium, also die Weihnachtsgeschichte selbst. Danach lese ich das Buch »Eine Weihnachtsgeschichte« von Charles Dickens. Und zum Schluss auch wieder die Erzählung »The Mansion« von Henry van Dyke. Ich muss mir immer die Tränen aus den Augen wischen, wenn ich diese inspirierten Werke lese. Sie berühren mich im Innersten und tragen mir den Geist des Erlösers ins Herz. In dem Buch »Eine Weihnachtsgeschichte« lesen wir die zeitlose Geschichte von Ebenezer Scrooge und wie ihn sein verstorbener Geschäftspartner Jacob Marley und die Geister der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht besuchen. Scrooge ist ein richtiger Miesepeter, sodass sein Name im Allgemeinen für einen gemeinen und knausrigen Menschen steht. Im Laufe der Nacht, vor dem Weihnachtstag, wird Scrooge gezeigt, was er einmal in der Vergangenheit besessen hatte, was er jetzt noch hat und wie sich sein Leben entwickeln wird, wenn er auf dem Weg bleibt, den er bisher eingeschlagen hat. Schließlich erkennt er, dass er auf dem Irrweg ist. Er versteht, dass wir glücklich werden können, wenn wir uns selbst und den weltlichen Tand vergessen und uns stattdessen darauf konzentrieren, anderen zu helfen und lernen, die Liebe unserer Angehörigen und Freunde wertzuschätzen. Von da an ist sein Leben von Selbstlosigkeit und Dienst am Nächsten gekennzeichnet und er verkündet: Ich will Weihnachten im Herzen ehren und versuchen, das ganze Jahr danach zu handeln. Ich will in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben und ihre Geister sollen in mir wirken. Ich will mich nicht den Lehren verschließen, die sie mir gegeben haben. Diese bewegende Geschichte inspiriert mich jedes Mal aufs Neue. Zuletzt lese ich dann The Mansion von Henry van Dyke. Diese Geschichte ähnelt der von Ebenezer Scrooge und handelt von John Waitman, einem reichen, mächtigen und erfolgreichen Mann. Eines Abends sitzt John in der Stube in einem schönen Sessel und denkt über seinen Reichtum nach. Vor ihm liegen Beschreibungen und Bilder des Waitman-Flügels eines Krankenhauses, sowie des Waitman-Lehrstuhls für Recht und Politik und auch ein Bericht über die Eröffnung der Waitman-Schule. John Waitman ist zufrieden. Er hat ein großes Vermögen angehäuft. Und wenn er spendet, möchte er auch Anerkennung dafür. Seine Einstellung zum Geben kann man in seinen eigenen Worten wiedergeben. Kein Heller in den Hut des Bettlers. Gib lieber dort, wo man es sehen kann. Er nimmt die Familienbibel auf dem Tisch zur Hand, schlägt sie auf und liest sich selbst diese Worte vor: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Das Buch scheint ihm zu entgleiten. Er lehnt sich auf den Tisch und sein Kopf ruht in den verschränkten Händen. Er schläft tief und fest ein. In seinem Traum wird John Waitman in die himmlische Stadt geführt. Er und andere, die er im Leben kennengelernt hatte, werden von einem Führer zu ihrer himmlischen Wohnstätte gebracht. Vor einem wunderschönen Haus halten sie an und der Führer sagt: Dieses Haus ist für Sie, Dr. McLean. Gehen Sie hinein. Es gibt dort keine Krankheit mehr, kein Tod, weder Sorgen noch Schmerzen, denn Ihre alten Gegenspieler sind alle besiegt. Aber all das Gute, was Sie für andere getan haben, Ihre ganze Hilfe und der Trost, den Sie gespendet haben, und alle Kraft und Liebe, die Sie den Leidenden erwiesen haben, das alles ist hier. Wir haben daraus dieses schöne Haus für Sie gebaut. Ein treusorgender Ehemann und seine gebrechliche Frau werden zu einer wunderschönen Wohnung gebracht. Ebenso eine Mutter, die früh verwitwet war und eine herausragende Familie großgezogen hat. Auch eine gelähmte junge Frau, die 30 Jahre lang auf ihrem Bett gelegen hatte, hilflos, aber nicht hoffnungslos, bekommt ein schönes Haus. Sie hat durch ihren Mut, einem Wunder gleich, ihr einziges Ziel erreicht, nämlich sich niemals zu beschweren, sondern immer etwas von ihrer Freude und von ihrem Frieden mit jedem zu teilen, der mit ihr in Kontakt kommt. Ein Reisender nach dem anderen wird zu seiner eigenen Wohnstätte gebracht und nimmt sie frohgemut in Besitz. Von innen kann man durch die geöffneten Türen Stimmen vernehmen, die sie herzlich begrüßen. Mittlerweile ist John Waitman ungeduldig. Er möchte sehen, welches Haus ihn erwartet. Er und der Führer gehen weiter und die Häuser werden immer kleiner. Schließlich gelangen sie zu einem freien Feld, das kahl und verlassen aussieht. In der Mitte des Feldes steht eine kleine Hütte. Da sagt der Führer: Dies ist dein Haus, John Waitman. Voller Entsetzen wendet John Waitman ein, dass der Führer ihn mit einem anderen John Waitman verwechselt haben müsse. Mit Groll in der Stimme ruft er: Ist das etwa ein angemessenes Haus für jemanden, der so bekannt und wohltätig war? Warum ist es so erbärmlich klein und gewöhnlich? Warum haben sie es nicht so groß und prächtig gebaut wie bei den anderen? Der Führer erwidert: Wir haben alles verbaut, was du uns geschickt hast. John Waitman fühlte sich zutiefst gedemütigt. Habt ihr nicht davon gehört, dass ich eine Schule, einen Krankenhausflügel und 3 Kirchen errichten ließ? Warte, sagte der Führer beschwichtigend. Das war ja nicht alles vergebens. Es wurde alles nach dir benannt und schon als Fundament für den Namen und das Haus von John Waitman auf der Erde benutzt. Wahrlich, du hast deinen Lohn dafür schon bekommen. Willst du etwa 2-mal bezahlt werden? Ein trauriger, aber auch klüger gewordener John Waitman stellt daraufhin diese aufrichtige Frage: Was zählt denn dann hier? Die Antwort lautet: Nur das, was wahrhaftig gegeben wird. Nur das Gute, was um seiner selbst willen getan wird. Es zählen nur die Pläne, denen das Wohl anderer zugrunde liegt. Nur die Mühen zählen, bei denen das Opfer größer ist als die Belohnung. Und nur die Geschenke zählen, bei denen der Geber sich selbst vergisst. Die Stimme verstummt allmählich und John Waitman wird vom Schlagen der Uhr geweckt. Die zarte, bleiche Morgendämmerung über der Stadt fällt durch den schmalen Spalt des schweren Vorhangs ins Zimmer. Er hat die ganze Nacht durchgeschlafen. Gewandelt dank der Botschaft in seinem Traum, hat er noch genügend Lebenszeit vor sich, um Liebe weiterzugeben und um wahre Geschenke zu machen. Wenn ich diese Erzählungen lese, stellt sich bei mir immer der Geist der Weihnacht ein. Dieser ist der Geist der Liebe, der Großzügigkeit und der Güte. Er erhellt das Panoramafenster der Seele und man interessiert sich, wenn man das hektische Treiben der Welt betrachtet, doch mehr für den Menschen und weniger für irgendwelche Dinge. Ich hoffe, dass wir alle den Geist der Weihnacht in unserem Herzen und in unserem Leben haben, nicht nur zu dieser besonderen Zeit des Jahres, sondern auch über die Jahre hinweg. Ein weiser Christ hat diese mahnenden Worte gesprochen. Mögen wir Weihnachten nicht einfach nur verbringen, sondern es im Herzen und im Leben bewahren. Darum bitte ich heute Abend, denn wenn wir den Geist der Weihnacht bewahren, bewahren wir den Geist Christi. Denn der Geist der Weihnacht ist der Geist Christi. Er wird all die Ablenkungen um uns herum abwehren, die Weihnachten schmälern und seine wahre Bedeutung verbergen können. Es gibt keine bessere Zeit als diese Weihnachtszeit, uns erneut den Grundsätzen zu weihen, die Jesus Christus aufgezeigt hat. Weil er zur Erde gekommen ist, haben wir ein vollkommenes Beispiel, dem wir folgen können. Wenn wir uns bemühen, ihm ähnlicher zu werden, empfinden wir im Leben Freude und Glück und alle Tage im Jahr Frieden. Sein Beispiel wird in uns, wenn wir uns daran ausrichten, mehr Güte und Liebe, mehr Achtung und Interesse gegenüber anderen wecken. Weil er erschienen ist, hat unser irdisches Dasein einen Sinn. Weil er erschienen ist, wissen wir, wie wir anderen, die in Schwierigkeiten stecken oder Notleiden, beistehen können, wo auch immer sie sein mögen. Weil er erschienen ist, hat der Tod seinen Stachel und das Grab seinen Sieg verloren. Wir werden wieder leben, weil er erschienen ist. Weil er erschienen ist und für unsere Sünden gezahlt hat, können wir ewiges Leben erlangen. Weil er erschienen ist, sind wir hier heute Abend zusammengekommen, um ihm in brüderlicher Verbundenheit und in Liebe Ehre zu erweisen. Möge sein kostbarer Geist bei uns sein und möge er für uns immer im Mittelpunkt des Festes und des Lebens selbst stehen. Darum bete ich für Sie aus tiefstem Herzen, in seinem heiligen Namen. Amen. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, wir neigen uns demütig vor dir am Ende dieser Andacht, so dankbar dafür, dass wir hier sein dürfen. Vater, wir lieben dich. Wir lieben deinen Sohn, Jesus Christus. Wir danken dir für das Sühnopfer, für sein vollkommenes Leben, für sein vollkommenes Beispiel. Wir beten, dass wir willens sind, mit anderen über das zu sprechen, was wir wissen und spüren und glauben, damit sie dieses herrliche Evangelium in ihrem Leben haben. Vater, wir danken dir für diese wunderbaren Botschaften heute Abend. Wir danken dir für die schöne, inspirierende Musik. Wir bitten dich, dass wir uns diesen Monat hindurch daran erinnern mögen und dass wir uns an dieser schönen Weihnachtszeit erfreuen mögen. Hilf uns, an diejenigen zu denken, die zu dieser Zeit leiden, die krank sind oder vom Unheil des Krieges oder anderen Problemen betroffen sind. Bitte segne sie und lass uns willens sein, zu teilen, zu helfen und zu dienen und uns um diejenigen zu kümmern, die bedürftig sind. Nochmals, wir lieben dich und danken dir sehr. Und wir sagen dies demütig im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Amen.